Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer.
Liebe Tina Damm, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung.
Wir sind hier in einem Raum, in einem wunderschönen Raum, der ein großes A an der Wand hat. Und zu dem A hast du vorhin schon eine schöne Geschichte erzählt. Und die würde ich einfach ganz gerne nochmal hören, weil die erklärt ganz prima schon viel von deinen Ursprüngen.
Ja, das ist ein A, was ja sehr groß ist und es ist rot und ich finde auch, es sieht sehr schön aus. Und das hing früher mal vor vielen Jahren auf dem Dach des Kölner Schauspielhauses am Offenbachplatz in Form eines ganzen Schriftzugs mit mehreren Buchstaben und das hieß Was tun? Also die Menschen, die schon länger in Köln leben, kennen das vielleicht. Und als damals Karin Bayer war es, glaube ich, als neue Intendantin kam, hat die eben so ein paar Änderungen vorgenommen. Und meine zwei Kolleginnen und ich, wir saßen in unserem kleinen Büro der Konzertagentur, in der ich damals gearbeitet habe, mit Blick auf das Schauspielhaus und sahen, dass da Handwerker gerade den Schriftzug abmontiert haben. Und waren der Meinung, wir müssten unbedingt die Buchstaben haben. Und ja, dann haben wir den Herrn Kaffee und Muffins gebracht und ein bisschen verhandelt und haben dann ein paar von den Buchstaben tatsächlich bekommen, bis dann irgendwann ein Hausmeister kam und meinte, nee, das müsste jetzt aber verschrottet werden. Aber genau, das A fand ich so schön und habe es dann von der Innenstadt in der U-Bahn nach Hause geschafft. Und jetzt hängt sie an der Wand. Und
total super. Das ist echt ein Stück Kölner Zeitgeschichte. Also ich kann mich an den Spruch nämlich auch sehr gut erinnern. Wenn man ein klein bisschen nach links oben geguckt hat, stand dann ja auch immer, Moment, Köln liebt dich?
Nee, Liebe deine Stadt.
Liebe deine Stadt stand da ja immer. Genau, das ist momentan auch weg, weil es, glaube ich, auch irgendwo restauriert wird oder so.
Habe ich auch gehört. Ja, das war über der Nord-Süd-Fahrt auch eine Zeit lang. Genau, fand ich auch immer sehr großartig. Also falls jetzt jemand das hört und das A wieder haben will, ich gebe es nicht mehr her. Das ist ein sehr schöner Conversation-Starter auch.
Absolut, absolut, das A, ganz prima. Ich habe mir als eigentlichen Conversation-Starter für heute eines von vielen Videos angeschaut, was man von dir im Netz findet. Und ich möchte das auch sehr, sehr gerne mit in die Shownotes nehmen. Und das ist nämlich jetzt genau 3 Jahre her. Da hast du hier in Nippes mit deinem Begleiter am Piano ein Hinterhofkonzert gespielt. Das war im Mai 2020.
Wow.
Jetzt haben wir Mai 2023 und es ist ja etwas wahrscheinlich, toi toi toi, vorbei, was uns in Kunst und Kultur ganz, ganz furchtbar beeinflusst hat und das ist die Pandemie.
Ja.
Aber du hast letzten Endes mit Beginn der Pandemie gesagt, okay, ich gehe jetzt dahin, wo ich eigentlich mein Leben lang schon hin wollte, und zwar auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und lebe die Künstlerin in mir aus. Magst du da was dazu sagen?
Ja, streng genommen war es ein bisschen anders, weil ich das vor der Pandemie entschieden habe. Und dann, nachdem ich das entschieden hatte, kam wenige Wochen später die Pandemie. Also ich hatte meinen festen Job gekündigt 2019 und habe dann beschlossen, dass ich jetzt für mich lang genug in einem sogenannten seriösen Job oder in seriösen Jobs gearbeitet habe, wobei das auch immer relativ ist, und auch nochmal was anderes machen will, was mich auch ausmacht. Da hatte ich dann 2019 endlich den Mut, das zu machen. Und dann kam 2020. Und genau, da war ich gerade raus aus meinem Job, hatte Anfang 2020 auch noch ein paar tolle Engagements. Ich wusste, 2020 komme ich mit zwei Liedern im Fernsehen, das war im bayerischen Fernsehen, habe ich da bei einer Produktion mitgewirkt und es lief sich erstmal ganz gut an. Und dann kam alles anders.
Ja. Aber du hast ja, um jetzt mal noch tiefer in diese doch sehr schlimme Zeit für uns alle irgendwie reinzugehen, auch in der Zeit wirklich das Beste draus gemacht. Also man sieht es jetzt zum Beispiel an dem Hinterhofkonzert. Wie ist das initiiert worden? Das war ja, glaube ich, wirklich so, dass die Leute dann von ihren Wohnungen aus und auch mit Abstand irgendwie geguckt haben. Ja. Ist das richtig?
Ja, also nachdem ich Anfang des Jahres 2020 dann schon erstmal sehr mich aus der Welt geworfen fühlte, also als dann plötzlich im Anfang März alles abgesagt wurde, da war ich mal so einen Moment echt orientierungslos und fühlte mich auch sehr verloren. Aber dann kam so ein, ich habe da wahrscheinlich irgendwie so ein Überlebensinstinkt in mir, manche nennen es vielleicht auch Resilienz. Also es fühlte sich in dem Moment gar nicht so an, aber in der Rückschau, glaube ich, ja, war es für mich einfach wichtig, nicht hilflos dazusitzen und Trübsal zu blasen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und dann habe ich einfach geguckt, so was gibt es für Möglichkeiten und erst waren es auch digitale Möglichkeiten. Ich habe so alle möglichen Workshops belegt und gemacht, was man so übers Internet machen konnte und als es dann auch draußen Möglichkeiten gab, ja, dann habe ich versucht, mich zu vernetzen und zu machen, was geht, eben, genau, musikalisch. Erstmal, was ja nicht so viel war, aber ein bisschen was ging doch.
Ihr hattet das Duo ja schon davor. Das Duo ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Produkt der Pandemie, oder?
Nee, genau. Das ist mein Duo Schön mit Abgrund, wo ich singe und ein Pianist mich begleitet. Und wir hatten das, ja, so zwei Jahre vor der Pandemie, würde ich sagen, haben wir damit angefangen. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich selbst dann wieder nach vielen, vielen Jahren angefangen habe, Songs zu schreiben, eigene Songs zu komponieren und zu betexten. Und ja, dann war das eigentlich ganz schön vor der Pandemie und wird jetzt auch wieder schön danach.
Genau. Ihr seid auch, um da mal den Bogen zu kriegen, gerade in der Vorbereitung für das neue Programm, oder?
Genau, also wir stecken da so mittendrin. Und haben jetzt auch, also hatten schon ein paar Auftritte dieses Jahr und ich glaube, so der, dem wir dieses Jahr am meisten noch entgegenfiebern, ist unser Auftritt im Herbst in der Springmaus, im Haus der Springmaus in Bonn, weil das doch jetzt nach längerer Zeit einfach auch mal wieder ein großes Haus ist. Und ja, also wir hoffen natürlich, dass das gut läuft und uns dann die Menschen in den letzten schwierigen Jahren nicht allzu sehr verloren gegangen sind. Und genau, aber wir freuen uns und sind am Start.
Ich glaube, das Hofkonzert ist doch eigentlich ein ganz guter Link auch für als begleitendes Material, weil ich hatte da einfach das Gefühl, das ist zwar leider nicht schön, weil du natürlich nicht unmittelbar Publikum hast, aber die Aufnahme ist gut und ihr seid auch klasse. Also ich fand euch wirklich da auch sehr beeindruckend.
Ich bin mir gar nicht sicher, welches Video du meinst, aber es wird schon in Ordnung sein.
Das ist ein komplettes Konzert. Also es gibt das komplette Hofkonzert, gibt es in einer ziemlich guten Qualität auf YouTube.
Okay.
Ah. Echt? So, siehst du? Du hast gerade so gezögert, wo ich gesagt habe, es gibt so viel von dir im Netz.
Sehr schön. Dann muss ich mich auch mal googeln oder mit Ecosia suchen.
Ach,
oder?
Klasse. Wir nutzen den gleichen Browser.
Sehr gut. Yes.
Wunderbar. Dann kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich habe dich kennengelernt, weil du zuerst meine Frau kennengelernt hast.
Ja.
Und Ulrike meinte dann irgendwann, du Rüdiger, jetzt ist eine ganz irre Veranstaltung am Wochenende, da würde ich gerne mit dir hingehen. Und es gab ja eine Zeit lang hier das Wandelwerk, ein ehemaliges Autohaus zwischen Nippes und Ehrenfeld. Ich hätte es wunderschön gefunden, hätten wir, glaube ich, alle wunderschön gefunden, man hätte das bestehen lassen. Mhm. Es ist inzwischen Geschichte, leider. Und da habt ihr eine sehr, sehr abgefahrene Veranstaltung gemacht. Und bevor ich jetzt improvisiere oder sage, was mein Eindruck ist und was ich da noch im Hinterkopf habe davon, um was ging es da?
Ja, es ging um den Tod und das Sterben. Mhm. Und das Ganze hieß der Tag des guten Sterbens, denn in Köln ist schon seit einigen Jahren auch der Tag des guten Lebens ja eine sehr schöne, etablierte Veranstaltung. Und ich fand den Titel Tag des guten Sterbens dann einfach sehr passend, weil ich schon lange vor dem Wandelwerk auch davon geträumt habe, mal so ein Event zu veranstalten, bei dem es eben um den ganzen Themenkomplex Sterben, Tod, Trauer geht, aber nicht so in diesem Umfeld, wo man dem Thema normalerweise begegnet. Mhm. So nicht in so einem traurigen, muffigen, unschönen Umfeld, sondern ich wollte das Thema einfach mal wieder so mitten ins Leben reinholen. Und hatte dann durch das Wandelwerk die wahnsinnige Möglichkeit, das zu tun, auf 4000 Quadratmetern, die wir nicht ganz alle bespielen konnten. Aber ich hatte dann Unterstützung auch von einer Bestatterin, mit der ich inzwischen auch befreundet bin. Und dann haben wir da gemeinsam, auch mit toller Hilfe von vielen Ehrenamtlichen aus dem Wandelwerk und Holger, einem wahnsinnigen Techniker, haben wir dann so einen Aktionstag veranstaltet.
Ja. Und das war total faszinierend. Also ich kann mich alleine an diese Ausstellung erinnern, wo es um so viele Themen ging. Was gibt es jetzt für andere Bestattungsmöglichkeiten? Ich kann mich an den Fahrradkurier erinnern, der sich darauf spezialisiert, Särge mit dem Fahrrad auf den Friedhof zu fahren. Und wenn man...
Fahrradkurier ist ein lustiger Name dafür. Aber genau. Also es ist ein Künstler, der hat ein Bestattungsrad konzipiert, bevor es das überhaupt draußen gab. Der war so der Erste und das kommt jetzt aber mehr und mehr.
Ja, total, total. Wir haben ja alle leider keinen richtig vitalen Umgang mit dem Tod. Also einfach einen schönen, natürlichen Umgang. Ich glaube, irgendwie ist das so institutionalisiert worden. Ja. Da sind irgendwelche Mechanismen und Paragraphen und Stempel dazwischen gepackt worden. Vielleicht hatte man irgendwann das Gefühl, das muss so sein, das hilft den Leuten. Aber wenn man es dann mal selber erlebt hat, finde ich, merkt man, das hilft überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist ganz furchtbar.
Ja, so ging mir das eben. Also ich glaube, viele Menschen, die sich so mit dem Thema beschäftigen, hatten auch persönliche Berührungspunkte damit. Und also interessanterweise, ich weiß nicht so genau, wo das bei mir herkommt. Also natürlich war es der Tod meiner Mutter mit 58 Jahren, der mich nochmal sehr, also auf eine ganz schlimme und, also das war wirklich eine schwierige und schlimme Zeit, obwohl sie lange krank, was heißt obwohl, also sie war lange krank und ich dachte so, ich hätte mich auch innerlich darauf vorbereiten können, dass der Moment kommt, aber als es dann passierte und als sie dann gestorben war, war es so viel schlimmer für mich, als ich es erwartet hatte. Mhm. Aber unabhängig von diesen, also von der Tragik, die so ein Tod mit sich bringt, war ich als Kind schon immer sehr auch aufgeschlossen und interessiert, was das Thema betrifft. Ich weiß nicht genau warum, aber der Tod war schon immer in meinem Leben ein Thema. Vielleicht meine Eltern haben vor mir ein Kind verloren, wo auch nie so wirklich drüber gesprochen wurde. Und es starben einfach immer irgendwie Menschen, Omas, Opas, Tanten. Aber ich hatte auch schon immer so einen leicht skurrilen Hang und da war das auch ein Thema. was ich irgendwie spannend fand, weil...
Wie ist dann dein Verhältnis zu Harold and Maude?
Oh, also ich habe festgestellt, ich bin in dem Jahr geboren, als der Film erschien.
Aha.
Und das war schon sehr früh in meinem Leben ein Film, den ich total super fand. Mhm. Also ich kannte leider damals wenig Menschen, die diese Vorliebe mit mir geteilt haben. Inzwischen, wie gesagt, hat sich das ja auch geändert. Aber... So ja, also dieser Wunsch, dem Thema auch ein bisschen mehr Raum im täglichen Leben zu geben, der war, glaube ich, schon immer da bei mir. Und dann natürlich auch irgendwann noch unterfüttert durch tatsächlich eigene sehr traurige Erlebnisse, mhm, und die Erfahrung auch, ein trauernder Mensch zu sein, mhm, in unserer Gesellschaft, die sich einfach wahnsinnig schwer tut, das Thema... oder dem Thema überhaupt zu begegnen, weil wir das auch nicht mehr lernen. Jetzt komme ich gleich so, ja, ich bin ein bisschen aktivistisch unterwegs.
Aber nee, mach das, das ist ganz richtig und wichtig.
Ich finde auch, dass es wichtig ist, denn ja, dass wir müssen alle mal sterben irgendwann. Das ist so was uns alle so vereint. Und wenn man absolute Berührungsängste hat und nicht über dieses Thema sprechen will, dann ist das auch okay. Mhm. Ich will da auch niemanden missionieren oder so. Ich glaube, so ein Teil meiner Aufgabe ist es aber vielleicht, Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen und vielleicht auch Neugierde zu wecken. Und das wollte ich auch mit diesem Tag des guten Sterbens machen. Mhm. Dass es ein Tag ist in einem Umfeld, wo man eigentlich nicht das Thema Tod und Sterben erwartet, dass sich der Tag gut anfühlt, dass man sich nicht überfordern muss, dass man auch sich einfach mal ins Café setzen kann. Die Themen, die ein bisschen schwieriger waren, die haben wir auch in spezielle Bereiche gebaut. Da konnte man dann selbst entscheiden, ob man sich das angucken will oder nicht. Es gab auch Musik. Und natürlich Probeliegen in einem selbstgebauten Sarg.
Genau. Ja.
Was ich jetzt so fröhlich erzähle, aber das tue ich auch deswegen, weil wieder erwarten, das sehr großen Anklang fand.
Ach ja, es ist ja so, dass letzten Endes, ich finde, da wird dann so Pietät ganz falsch interpretiert teilweise, dass man das dann als pietätslos sieht, wenn man zum Beispiel sowas macht, mhm, oder wenn man irgendwie offen über den Tod spricht oder sowas. Und das finde ich eigentlich genau falsch, weil letzten Endes ist es ja viel respektvoller, wenn man sich mit einem Thema aktiv auseinandersetzt, als wenn man es irgendwie negiert und einfach totschweigt.
Ja, totschweigt.
Ja.
So ist es, ja. Es wird totgeschwiegen, mhm, und wie gesagt, ich akzeptiere das total und kann das auch verstehen, auch wenn man gerade sehr selbst in einer akuten Trauer ist, dann, dann ist sowas natürlich nichts, was man sich dann auch noch reinziehen will.
Mhm. Ja.
Aber es waren auch Familien da mit Kindern. Mhm. Wir hatten, ja, man konnte kleine Särge basteln und wir hätten auch gern Kinderschminken gemacht, mhm, so diese bunten Sugar Skulls und so. Mhm. Aber es war ja auch noch in der Pandemie und da ging dann auch nur begrenzt das, was wir vorhatten. Aber mhm, ja, und abends gab es dann das Ab-18-Programm mit Dr. Marc Benecke, den, mhm, konnte ich tollerweise auch dafür gewinnen, dann noch einen Film zu zeigen. Das war eine Verwesungsstudie über ein Schwein. Und er macht das ja wirklich auch sehr, sehr gut, so dass auch Menschen, die mit all diesen medizinischen Hintergründen nicht so viel zu tun haben, das auch gut verstehen. Und, mhm.
Auch ein totales Tabuthema, lustigerweise. Ja. Wenn man jetzt ein bisschen sich in Köln auskennt, genau gegenüber war früher der Kölner Schlachthof, also die Kölner Fleischversorgung, genau, steht da ja oben noch dran, ja, so als Leuchtschrift. Und auch das funktioniert ja in unserer Gesellschaft nur hinter geschlossenen Türen.
Ja.
Also das würde ja nie jemand thematisieren, dass da wirklich irgendwie einfach Blut fließt und es Todesstreie gibt und all sowas.
Ja, das stimmt. Und ja, da bin ich dann immer froh, dass ich irgendwann beschlossen habe, kein Fleisch mehr zu essen. Aber nee, es stimmt.
Ja. Jetzt habt ihr leider ja diese Location, das Wandelwerk, in der großen Version verloren. Mhm. Gibt es denn Ansätze, gibt es Ideen, wie man mit diesem schönen Produkt, mit dieser schönen Veranstaltung zukünftig umgehen will?
Also wir haben uns da viel Gedanken gemacht, die Claudia und ich, die Bestatterin, mit der ich das gemeinsam gemacht habe, und sind jetzt erstmal zu dem Schluss gekommen, dass es im Moment, wir haben keine Räume und auch keine finanziellen und zeitlichen Kapazitäten im Moment, das so in dieser Form umzusetzen. Mhm. Denn das, ich will nicht sagen, das war was Gutes an der Pandemie, aber zumindest hat die Pandemie da den Raum geöffnet, Dinge zu machen, zu denen man vielleicht sonst nicht kommt. Oder einfach, weil es beruflich gerade man Sachen nicht machen konnte. Und so hatten wir dann auch bei dieser Veranstaltung eben einen tollen Techniker am Start, der seinem Job auch nicht nachgehen konnte. Mhm. Und es gab auch Fördermittel, mit denen wir das machen konnten. Mhm. Also wir halten auf jeden Fall weiter Ausschau. Das ist was definitiv, finde ich, auch noch mal in der Form stattfinden sollte. Es fließt aber gerade sehr viel davon in mein Solo-Bühnenprogramm für 2024 ein.
Sehr gut.
Also denn dadurch, dass nach der Pandemie jetzt auch so viel mehr wieder geht mit Musik und Ähnlichem, habe ich gemerkt, dass es mir sehr schwerfällt, das ganze ehrenamtliche Engagement, was ich in der Pandemie dann verstärkt betrieben habe, in der Form jetzt weiterzuführen. Da fehlt mir ein Stück weit die Zeit. Und das fand ich sehr traurig auch. Und habe aber jetzt, glaube ich, eine Lösung gefunden, wie ich beides dann vielleicht ein bisschen vereinen kann.
Ich würde trotzdem gerne, weil ich es einfach erleben dürfte vor Ort, nochmal diesen Impuls hier mit reinnehmen. Das sollte jemand das Ganze jetzt hören, der Verbindung zu einer Location hat, der Verbindung hat zu Kulturfördertöpfen, der jetzt diese Idee interessant fand. Bitte melden, weil unbedingt. Ich glaube, da gibt es wirklich ein ganz, ganz interessantes Projekt, was sicherlich auch wieder aufblühen könnte.
Ja, vielen Dank. Also ich würde auch sehr gerne damit auf Tour gehen.
Ja.
Dann packen wir den Sarg und die bunten Lichterketten und alles ein. Und das wäre ein Traum.
Ja. Es ist so seltsam, wenn du sagst, auf Tour gehen. Es gibt Roadshows für jedes neue Auto, für jede neue Kaugummisorte, für, keine Ahnung, Stretch Jeans. Aber es gibt keine Roadshow, wo es darum geht, hallo, beschäftige dich doch da mal damit, du wirst sterben, deine Liebsten werden sterben irgendwie. Wenn du da jetzt einen coolen Umgang mit findest, ist allen geholfen. Aber das gibt es irgendwie nicht.
Nee, aber...
Noch nicht.
Noch nicht, aber 2024 bin ich als Miss Cherry Wine mit meinem Salon Mortel unterwegs.
Wunderbar. Die Miss Cherry Wine. Die Miss Cherry Wine, der müssen wir jetzt auch endlich mal den Platz geben, den sie verdient. Die Miss Cherry Wine hat mich und meine Frau unglaublich beswingt in dieses Jahr gebracht, weil du nämlich auch ein weiteres Projekt hast, wo du mit einer ganz tollen Big Band auftrittst. Und da habt ihr an Silvester gespielt. Ihr musstet arbeiten, wir durften es genießen und sind dann mit eurer wunderbaren musikalischen Unterstützung schön ins neue Jahr gekommen. Vielen Dank auch nochmal dafür.
Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wir hatten auch viel Spaß, auch wenn wir nicht im Publikum saßen. Aber ja, das war toll. Das war, ich fand das auch so schön symbolisch nach den letzten Jahren, in denen das so schwierig war, auch mit der Musik und dem Auftreten, fand ich das einfach ganz großartig, mit einer Big Band, mit dem Ballroom-Syndikat, kleine Big Band, aber immerhin, dann wirklich ins neue Jahr rein zu spielen. Das fühlte sich so ein bisschen an wie die bösen Geister der letzten Jahre lautstark auszutreiben. Das war im Senftöpfchen und Ihr wart ja bei der zweiten Show, die dann über Mitternacht ging an Silvester, und wir hatten vorher, hatten wir am späten Nachmittag eine erste Show gespielt für die Menschen, die dann Silvester lieber, also um Mitternacht zu Hause sind oder irgendwo anders hingehen wollen, und es war toll, es war proppevoll, das kannte man ja auch nicht mehr so richtig, und genau, das hat großen Spaß gemacht, ja.
Die Big Band, ja. Das ist auch ein weiteres Projekt. Mhm. Und was ich ganz irre fand, im Endeffekt, glaube ich, hat es ja in dir dein Leben lang total gekribbelt, endlich selber auf die Bühne zu gehen, weil du hast mit 7 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Ist das richtig?
Ja, so ungefähr. Aber also singen geht schon viel länger zurück. Mhm. Ich glaube, ich habe schon immer gesungen. Mhm. Mein Vater hat damals noch mit so diesen, wie hießen denn diese Tonbänder oder so, da hatte der irgendwie so ein Tonbandgerät und hat, als ich klein war, naja, als ich angefangen habe zu sprechen und so, eben immer aufgenommen.
Hast du die Aufnahmen noch?
Nee, also ich habe ich hab aus dem Nachlass meiner Eltern, mein Vater ist inzwischen auch verstorben, habe ich tatsächlich noch ein paar Tonbänder gesichert. Ich habe Kassetten, die ich mir da mal digitalisiert habe. Auch mein Vater hat früher auch Klavier gespielt. Das sind so sehr schöne Erinnerungen. Aber ja, also da singe ich eben dann auch teilweise schon irgendwelche Lieder und denke mir Sachen aus. Und so hat sich das durch mein ganzes Leben gezogen. Und ich habe auch immer Musik gemacht. Überall, wo ich gewohnt habe, hatte ich mindestens eine Band. Oder ein Projekt oder Ideen. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu meinem Hauptberuf zu machen. Sondern habe den Hauptberuf dann hinter den Kulissen gewählt.
Genau, wobei du ja eigentlich auch mit allem, was du gemacht hast, immer sehr in der Veranstaltungsbranche unterwegs warst.
Ja.
Also du warst aktiv, zwar jetzt auch die letzten Jahre im Seniorenbereich, aber da ja auch im Veranstaltungsorganisationsbereich. Du hast für eine große Konzertagentur gearbeitet. Ja. Und das heißt letzten Endes, ich will ja hier immer nicht so wahnsinnig viel über mich erzählen, aber bei mir ist es recht vergleichbar letzten Endes, dass ich auch... Ich war mit Anfang 20 an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte, bevor ich 30 bin, gerne eine Welttournee machen als Bassist in einer Band. Und da ist nie was draus geworden. Aber ich bin mein Leben lang beruflich ständig auf Bühnen gestanden. Und das waren dann zwar Bühnen, wo ich irgendwelche TÜV-Abnahmen hatte oder die ich gezeichnet habe, die ich kalkuliert habe oder irgendwelchen Industriefirmen übergeben habe für irgendwelche Events oder so. Aber ich habe trotzdem es geschafft, natürlich immer in der Nähe der Bühne zu bleiben. Und im Nachhinein habe ich mir sogar ganz oft gedacht, vielleicht war das sogar der bessere Weg. Vielleicht war das erstmal wirklich der für mich jetzt der bessere Ansatz. Und ich finde es an dir total faszinierend, dass du jetzt nach diesen vielen Jahren, wo du ja immer auch um die Bühne rum gearbeitet hast, dich jetzt endlich wirklich als Künstlerin dort positionierst, wo du hingehörst. Und zwar mit deinem Programm, mit deiner Kreativität auf der Bühne.
Ja, das war schon ein großer Schritt für mich. Wenn man mich als Kind gefragt hat, was ich werden will, dann habe ich früher schon, als ich ganz klein war, immer gesagt, so, ich gehe zum Zirkus oder ich werde Zirkusdirektorin. Zirkus war eben so das Einzige, was ich da wirklich kannte an Live-Events. Hätten wir in unserer kleinen bayerischen Stadt eine große Konzertlocation gehabt, dann hätte ich vielleicht gesagt, ich werde Sängerin. Und so war der Wunsch schon immer da. Und bevor es ans Studieren ging, da haben mich auch viele gefragt, so, na, du studierst du Musik? Und ich habe mich das einfach nicht getraut. Ich habe mich das nicht getraut, obwohl ich damals auch schon dann lange Klavierunterricht hatte und viel gesungen habe in Bands und als kleines Kind dann im Kirchenchor, und das ging so weiter und auch hatte sogar auch ein Fernsehauftritt in einer tschechisch-deutschen Co-Produktion mit 16, glaube ich. Aber
was hast du da gemacht?
Da habe ich ein Lied gesungen. Perfect hieß das, von Fairground Attraction ursprünglich. Ich war da als Nachwuchssängerin. Mhm. Ich war als Nachwuchssängerin. Ich habe zu der Zeit schon einige Studioaufnahmen in einem tschechischen Tonstudio gemacht. So, das fing so mit 16 an. Mhm. Habe dafür so Märchenfilme Lieder eingesungen. Mhm. Tschechische Märchenfilme gibt es ja ganz tolle. Auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Also ja, und so bin ich dann daran gekommen. Der Produzent, das war damals der Bandleader von Karel Gott, falls den noch jemand kennen sollte. Der war da ja sehr aktiv und hat mich dann in einer Fernsehsendung platziert. Das war mit dem Südwestrundfunk eine Kooperation und da war ich dann so die Nachwuchssängerin. Genau.
Aber auch da sieht man, wie unglaublich schlüssig das alles ist, weil wenn man überlegt, du hast später das James Last Orchester irgendwie mit als Combo gehabt, in dem, wo du später in der Agentur gearbeitet hast. Und du hast viele von diesen großen deutschen Entertainern dann ja auch weiter vertreten. Also auch da zeigt sich ja im Endeffekt, das Ganze hat dich dann dein Leben lang nie losgelassen. Sondern da war immer eine absolute Verbindung da.
Wenn du das jetzt so sagst, ist das, glaube ich, auch, ist mir so noch nie aufgefallen. Mhm. Aber ja, das stimmt.
Ich glaube, Kreativität ist Energie und Energien schaffen Verbindungen, Energien halten irgendwie, finden sich. Ja. Und so scheint mir das in deinem Weg absolut auch.
Also ja, in der Rückschau, und es sind ja doch einige Jahre, auf die man dann so zurückblickt, ist das so. Ja, das stimmt. Und ich bin auch froh, dass ich die Erfahrung damals gemacht habe, aber die Erfahrung hat auch bei mir dazu geführt, zu sagen, nee, ich glaube, ich bin dafür nicht bereit. Und ich fühlte mich da sehr fremdbestimmt auch. Das war ja, wenn man so mit 15, 16 in so ein Fernsehstudio geht, dann wird man irgendwie geschminkt und die Eltern wollen dann auch mitreden, was man anzieht. Und das war, Musik war zwar mein Ding, aber so das Ganze drumherum fand ich einfach, da konnte ich nicht so sein, wie ich sein wollte. Und dann habe ich einfach lieber mit meinen Bands zu der Zeit im Probekeller Musik gemacht. Und ja, habe mich dann noch nicht getraut, wirklich Musik zu studieren. Auch aus der Angst heraus, dass ich dann eben vielleicht auch die Leidenschaft und die Lust und so den besonderen Funken, den Musik bei mir ausgelöst hat, verlieren muss oder verlieren werde, nicht muss.
Aber wo in Bayern bist du aufgewachsen?
Ich bin in Weiden in der Oberpfalz aufgewachsen. Das ist eine kleine Stadt, die, glaube ich, auch erst in den 80er Jahren mit der Autobahn angeschlossen wurde. Also es ist Nordbayern, 90 Kilometer von Regensburg und auch sehr nah an der tschechischen Grenze. Deswegen kam das damals auch zustande mit Prag.
Ja, ja. Und so. Es ist unglaublich, wie hast du es geschafft, diesen Oberpfälzer Dialekt auszuradieren? Da musst du aktiv dran gearbeitet haben.
Da haben, glaube ich, meine Eltern sehr aktiv dazu beigetragen. Also auf den alten Tonband- und Kassettenaufnahmen habe ich wirklich noch auch einen stärkeren bayerischen Einschlag. Aber mein Vater hat, der war Verkäufer in einem Autohaus und hatte auch regelmäßig Auszubildende bei sich. Und da hat er irgendwann gemerkt, dass die sich teilweise sehr schwer tun, mit den Kunden und also es kamen eben, weil wir so nah an der tschechischen Grenze damals waren, die ja auch noch anders zu war als inzwischen, kamen da eben auch sehr viele Diplomaten und Menschen, die nicht aus Bayern kamen, hin und dann hat er sich so gedacht und meine Eltern haben das dann beschlossen, dass sie versuchen, mich eher Hochdeutsch zu erziehen Und das ist ganz lustig, weil ich verstehe natürlich alles. Also
ist ja ein unglaublicher Dialekt. Im Oberpfälzischen lässt man doch gerne so die letzte Silbe weg, oder? Das ist doch so alles so ein bisschen noch energiesparender, als das Fränkische an sich schon ist. Irgendwie ist das dann noch mehr so zusammengeschrumpft.
Also jetzt bewegen wir uns wirklich auf sehr gefährliches Terrain, weil Franken und Oberpfalz, das ist so wie Köln und Düsseldorf.
Ja.
Nein, aber ich habe sehr liebe fränkische Freunde und Freundinnen und auch Verwandtschaft. Das Oberpfälzisch ist sehr guttural, sehr kehlig. Mhm. Ich kann es jetzt, glaube ich, so spontan auch nicht so richtig gut nachmachen. Ich habe tatsächlich ein Lied auf Oberpfälzisch auch geschrieben inzwischen. Mhm. Das handelt davon, dass die Person, die das singt, einen Freund hat, der Bestatter ist. Und weil ich einfach das Wort Borndelkramer so schön finde. Borndelkramer.
So, was ist denn der Borndelkramer?
Ja, der wühlt in den Knochen rum. Also Borndelkramer kann der Tod sein. Mhm. Wo ich herkomme, ist das aber eben auch so ein Totengräber-Bestatter. Mhm. Mhm. Und ich fand das Wort so schön. Und im Österreichischen gibt es dann noch Pompfüneberer. Mhm. Und da wollte ich mein Lied drüber schreiben in meinem Heimatdialekt. Das einzige Lied. Ja, und Oberpfälzisch klingt eben, man sagt immer so, wie bringt man den Oberpfälzer zum Bellen? Indem man sagt, da gibt's Freibier. Und dann sagt der Oberpfälzer, wow. Also wo... Oder Ochkatzelschworf ist so ein...
Das ist der Schwanz des Eichhörnchens.
Genau. Mhm. Also das sind so typische Beispiele. Ich finde es total schön inzwischen. Mhm. Ich höre das total gerne. Auch wenn ich immer mal Menschen treffe, wo ich sofort höre, ach, die kommen aus der Gegend, muss ich die mal ansprechen. Und ich habe auch noch sehr, sehr liebe, ja, meine beste Freundin auch, die da auch jetzt wieder lebt und genau, die mir dann auch manchmal schon oberpfälzischen Nachhilfeunterricht gab, weil ich...
Hast du eine Erklärung dafür, warum im Süddeutschen und dann auch im Österreichischen dieses Morbide so auch in der Kultur so zu finden ist? Es gibt ja viel, es gibt viele Liedermacher, gerade im Österreichischen irgendwie, wo der Tod sehr präsent ist letzten Endes.
Nein, ich kann da noch keine Antwort drauf geben, aber das ist tatsächlich, und das ist ja jetzt auch nicht abgesprochen, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich damit gerade befasse, für mein nächstes Programm. Mhm. Weil ich auch diese Wiener Lieder... finde ich auch ganz toll. Und da wird sicher auch das eine oder andere den Weg auf die Bühne finden. Ja.
Kennst du Dradi Waberl noch?
Ja.
Und die wenigsten Leute wissen ja, dass Falco der Bassist von Dradi Waberl war.
Ja.
Also das ist ja seine musikalische Herkunft eigentlich.
Genau.
Und ich fand das so interessant, dass du geschrieben hast, du hast unter anderem dich mal um Rock Bitch gekümmert. Und die kenne ich nämlich nicht. Ich kann mich aber sehr gut an Dradi Waberl erinnern, weil ich bin ja im Süden von Nürnberg aufgewachsen und ich habe Dradi Waberl zwar nie live gesehen, aber ich habe mindestens eine Platte von ihnen. Oh. Es war immer wieder Thema. Es ist sehr, sehr krass irgendwie. Ja. Das ist ja alles auch, da geht es dann um Bolzenschussapparate und irgendwelche ganz krassen Geschichten. Aber da fand ich es interessant, dass du geschrieben hast, es ist ja so, wir in Bayern sind ja damals aufgewachsen noch mit Zensur. Es gab ja noch wirklich Zensur. Also es gab die Sesamstraße nicht im Bayerischen Rundfunk, weil es zu links war. Es gab diese Band Rockbitch nicht, wo ich gleich was drüber hören möchte. Es dürfte natürlich Dradi Waberl nicht im Radio gespielt werden. Also das war schon auch ganz klar irgendwie so, hallo hier, mir ist an mir und wir sagen, was geht. Was halt nicht geht, sagen wir.
Also bei mir zu Hause wurde auch die Bravo zensiert.
Ah, okay.
Also die musste ich immer, falls noch jemand die Bravo kennt, dieses Magazin, die musste ich vor dem Lesen immer meinen Eltern geben.
Dr. Sommer zu
freizügig war. Der Dr. Sommer, der wurde komplett eliminiert.
Ach krass.
Was natürlich dann schlimm war, wenn auf der Rückseite ein Teil von einem Starschnitt oder so irgendwas war, was ich dann haben wollte, ja. Mhm. Also das war, ich meine, ich hatte trotzdem Kontakte zu Gleichaltrigen. Aber zur Ehrenrettung meiner Eltern muss ich aber auch sagen, dass sie mir zum 18. Geburtstag dann eine Mappe geschenkt haben.
Nein, wirklich?
Ja.
Ach Gott, wie abgefahren mit den Sachen, die sie zensiert haben.
Ja, das fand ich so süß. Ja. Das fand ich wirklich ganz reizend, ja.
Und was hat mit Rockbitch auf sich? Sag kurz.
Okay. Ja, also Rockbitch, ich habe nach meinem Studium, wollte ich eben unbedingt in die Konzertbranche und habe erst mal geguckt, vielleicht über ein Praktikum mal reinzuschnuppern und bin dann in Hamburg gelandet bei einer Konzertagentur Monster Productions, die sich also ausschließlich mit Heavy Metal und Ähnlichem beschäftigt hat, was Musik war, die ich jetzt privat nicht so gehört habe, aber das macht ja nichts. Mhm. Das war sehr cool da, habe ich im Schanzenviertel gewohnt und wir haben unter anderem Rockbitch veranstaltet. Mhm. Und Rockbitch war eine echt außergewöhnliche Frauenband, die hatten nur einen männlichen Musiker. Mhm. Die waren aber zugleich auch... ich muss mal überlegen, dass ich das noch alles so zusammenkriege, aber die lebten auch gemeinsam in einer Kommune. Ja, und die haben, also, die hatten einen sehr, sehr ungezwungenen Zugang zu ihrer Sexualität und haben das dann auch auf der Bühne ausgelebt. Also, die waren sehr nackt und. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so hier jetzt erzählen kann.
Von mir aus?
Aber also die haben natürlich Musik gemacht, das war eine Band, das also zuallererst. Die haben richtig krasse Musik gemacht und da wurden dann auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht während des Acts und es gab auch in einigen Shows das goldene Kondom, da wurde also dann ein Kondom ins Publikum geworfen und wer das gefangen hat, der durfte dann mit einer hinter die Bühne und auf der, ja, also
okay.
Da auch Damenhygieneartikel kamen ins Spiel und ja, also da bin ich auch so reingerutscht und als die in Hamburg dann auch aufgetreten sind, habe ich die dann auch kennengelernt, Backstage, und hatte schon Respekt, weil ich sagte, oh mein Gott, da bin ich ja so spießig dagegen und wie krass sind die dann drauf, aber die waren super nett. Also klar, die liefen alle nackt rum in der Garderobe und aber ja, das war eben so deren Ding.
Wenn du sagst, es war am Anfang deines Studiums oder um die Studienzeit rum, gibt es die Band noch oder was ist aus denen geworden?
Nee, die gibt es nicht mehr. Also ich habe irgendwann tatsächlich auch mal vor ein paar Jahren im Internet ein bisschen geguckt und so in der Form gibt's die glaube ich, nicht mehr. Aber ja, die leben wahrscheinlich weiterhin irgendwo auf ihrem südfranzösischen Hof. Die hatten auch.
War das Französin?
Nee, das waren Engländerinnen, Amerikanerinnen, okay. Weiß nicht genau. Aber die lebten eine Zeit lang in Frankreich und so hatten das, die waren so ihre eigene Kommune. Da hatten auch eine Göttin, die wurde auch vor dem Auftritt, da haben die ihr gehuldigt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, also das war nur so ein Teil meiner Tätigkeit bei Monster Productions und da gab es immer so viel wahnsinnige Sachen, die ich da erlebt habe, deswegen war das jetzt einfach nur so ein Teil und ich habe das auch nicht so hinterfragt, wie ernst das jetzt für die alles war, aber ich habe die natürlich schon Backstage erlebt und das war schon so, dass die auch ihre Sexualität halt einfach auch so ausgelebt haben. Das war, ich würde es auch, also klingt jetzt vielleicht auch mit dem goldenen Kondom ein bisschen komisch, aber die waren schon sehr selbstbestimmt und haben einfach ihre Weiblichkeit da sehr, nach meinem Empfinden, sehr selbstbestimmt und offensiv ausgelebt. Und das kam in Bayern halt so gar nicht gut an. Und da waren die Shows dann einfach auch wirklich verboten.
Ja.
Aber auf der Reeperbahn war das nicht so ein Thema.
Nee, absolut nicht. Kennst du zufällig Pamela Barnes? Sagt die dir was?
Nee, leider nicht.
Es gab die Girls Outrageous Together, GOT, das war eine Band, die hat Frank Zappa mit initiiert, der ja auch Alice Cooper groß gemacht hat, der ganz, ganz viele andere Sachen ja irgendwie losgetreten hat. Und die Pamela Barnes kam als Kindergärtnerin, nee, als Kindermutter, wie sagt man denn? Babysitterin? Nanny, als Nanny, genau, in das Haus der Zappas. Also da haben die im Laurel Canyon gewohnt, dann haben die eine Nanny gesucht und dann kam Pamela Barnes dahin. So eine ganz junge, schüchterne, die halt sich um die Kinder kümmern sollte. Und das ist, sie ist eine der ersten wirklich aktiven, davon lebenden Groupies geworden. Und sie hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt lustigerweise auf Deutschland, die deutsche Version heißt Light My Fire, weil sie auch mit Jim Morrison unter anderem zusammen war. Und die englische Originalversion heißt I'm with the Band. Also total bescheuert, wie man auf die Idee kommt, so einen Titel irgendwie dann nochmal zu ändern. Pamela Barnes ist sehr, sehr lesenswert, weil das so diese ganze End-60er, Anfang-70er Nummer irgendwie zeigt. Und ich musste gerade da total dran denken, weil die Frauen wurden, denen wurde ja oft auch vorgeworfen, sie seien irgendwie so Spielzeug oder so. Aber zumindest diese Schiene, sie hat heute noch eine sehr große Community, sie hat eine ganz tolle Homepage, wo und sie gilt vielen Leuten einfach immer noch als eine totale Ikone der Selbstbestimmtheit. Okay. Halt einfach wirklich zu sagen, ich bin eine Frau, ich habe Sex, ich bin geil, aber ich sag selber, was mir passt. Und das, es ist auch sehr lesenswert.
Ja, interessant. Muss ich mir dann nachher mal, oder kann ich mir den ja nochmal anhören und notieren?
Könntest du den nochmal anhören, stimmt.
Könnte ich mir nochmal den Podcast anhören.
Ja, klasse, klasse. Ich würde total gerne, weil ich auch so ein Frankreich-Fan bin, wir hatten es kurz mit Südfrankreich, du hast auch in Paris gelebt.
Ja.
Du hast auch da, gibt es eine Platte, die da entstanden ist. Ja,
genau.
Nebenbei.
Ja, genau. Ja, ich war knapp 2 Jahre in Paris und habe da, also es kam ein bisschen so zustande, dass ich nach meinem Studium, ne, so mit, habe ich ja gerade gesagt, auch Praktikum und Jobs, ich habe mir dann nie so die Zeit genommen, ins Ausland zu gehen oder irgendwie Sachen zu erleben, so die andere Menschen vielleicht machen. Ich wollte da immer direkt dann arbeiten und dann gab es aber mal so einen Leerlauf, nachdem ich bei einem Theater gearbeitet habe, was in Insolvenz gegangen war, eine Produktion. Dann hatte ich so Leerlauf und dann gab es einfach die Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen. Und dann, genau, bin ich in Paris gelandet, habe tagsüber Pressearbeit für ein französisches freies Theaterensemble gemacht. Mhm. Was schon ein bisschen ungewöhnlich ist als Deutsche, aber ja, war sehr spannend, ich habe sehr viel gelernt.
Du warst ordentlich, du wusstest, wo die Sachen liegen.
Also ja, auch weil ich habe natürlich dann auch viel telefoniert und dann haben mich die Menschen am anderen Ende der Leitung oft gefragt, ja, aus welchem Land kommt denn dieses Theaterensemble? Und ich immer so, ja, das kommt aus Paris. Aber klar, ich hatte natürlich einen Akzent und so. Aber es war sehr spannend und ja, ich wollte natürlich dann auch gerne Musik machen. Ich hatte immer, wenn ich irgendwo neu hingezogen bin, Angst, dass ich keinen musikalischen Anschluss finde und war dann, glaube ich, immer sehr aktiv, das zu ändern. Und so habe ich dann über irgendwelche Internetannoncen bei 2 Bands vorgesungen oder bei mehreren Bands vorgesungen, aber ja, 2 sind es dann geworden. Und eins war eine Funk- und Soul-Band. So die Art von Musik, die ich so hier auch gemacht habe. Und das andere waren dann Les Françoises, eine französische Band, mit der wir dann eigene Songs auch aufgenommen haben. Genau, haben dann eine CD in der Zeit produziert.
Auf Französisch gesungen?
Auf Französisch gesungen.
Wow.
Ja, genau. War auch sehr, sehr spannend. Ich habe schon einige Jahre zuvor mal eine Woche in Frankreich verbracht und da auch auf Französisch Studioaufnahmen gemacht. Das hat mir dann nachher sehr geholfen, weil da war ich bei einem Produzenten, also das war ein Demo, was wir damals produziert haben. Das war jetzt nichts, was man irgendwo erwerben könnte, aber sehr aufwendig produziert. Und der Produzent hat mich wahnsinnig gedrillt und getrimmt, was Phonetik betrifft. Und ich glaube, da habe ich dann nachher so ein bisschen, hat mir das geholfen, als ich dann mit meiner eigenen Band.
Hattest du das schon mal hinter dir?
Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem natürlich, ich bin Deutsche und werde nie so Französisch sprechen wie die MuttersprachlerInnen, das ist klar. Aber das war eine ganz spannende Zeit, ja.
Wie würdest du es einschätzen? Ich glaube ja, Deutsch ist ein bisschen kantig zum Singen. Ist das Französische geschmeidiger für dich, oder?
Ja, es ist geschmeidiger, aber natürlich auch viel schwieriger, so mit den Nasalen und aber ich mag es. Also ich mag es einfach gerne. Ich verbinde eben auch so ein gewisses Lebensgefühl damit. Und wir sind dann ja auch aufgetreten, also wir hatten noch einige Live-Auftritte.
Ach,
und
cool.
Aber das war schon, also im Nachhinein denke ich auch, Mann, da war ich auch ganz schön mutig, aber ich habe dann ja auch als Sängerin moderiert man dann ja auch so ein bisschen zwischen den Liedern oder sagt mal was und das war schon auf Französisch echt schwer, fand ich. Aber irgendwie hat es funktioniert und die Jungs in der Band waren auch, die waren auch selbst schon mal im Ausland und waren da eben auch sehr aufgeschlossen. Und Lionel, der auch viele der Songs geschrieben hat, mit dem habe ich auch immer noch Kontakt, der war auch lange Zeit in Deutschland und auch ein Fan der deutschen Sprache. Ja, es war sehr, sehr spannend.
Wenn ich das richtig erinnere, hast du vor ein paar Minuten so ein bisschen zurückhaltend reagiert, als ich gesagt habe, das war doch eigentlich dein Leben lang schon da. Es ist doch eigentlich, es geht, ich kriege jetzt, je länger wir sprechen, kriege ich eigentlich immer mehr den Eindruck, du musstest einfach diesen doofen Broterwerb loswerden und beiseite schubsen. So ein bisschen, es gibt diesen wunderschönen Spruch, wie man so wie Michelangelo als Bildhauer arbeiten kann. Man muss halt alles einfach, das Bild ist schon in dem Marmorblock drin, du musst halt nur alles wegmachen, was nicht nach David ausschaut. Und so kommt mir das bei dir gerade auch vor, dass du letzten Endes doch jetzt an dem wunderschönen Moment bist, einfach sagen zu können, eigentlich warst du da schon immer und eigentlich hast du vom Kirchenchor an und von den alten Tonbandaufnahmen in den Archiven deiner Familie irgendwie das schon immer gemacht. Nur jetzt im Endeffekt gibt es diese bewusste Entscheidung.
Ja. Ja, das kann man glaube ich so sagen, ja. Das war schon immer ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Aber in der Tat, ich glaube auch dadurch, wie ich groß geworden und aufgewachsen und bin und erzogen wurde, war es einfach ganz wichtig, dass man was Vernünftiges macht im Leben. Und Künstlerin zu sein, war das irgendwie nicht. Mhm. Und das habe ich dann natürlich auch irgendwie verinnerlicht. Und trotzdem aber natürlich immer sehr die Nähe zur Bühne und zu dem ganzen Wahnsinn, der so in der Branche auch stattfindet, gesucht und auch gefunden und war ja immer irgendwie in dem Bereich tätig. Sogar im Seniorenzentrum war ich als Veranstaltungsleiterin tätig und habe da Ü80-Partys und sowas auf die Bühne gebracht. Aber ja, irgendwann kommt man dann auch vielleicht in so ein Alter, wo man sagt, jetzt habe ich es mir, glaube ich, lang genug bewiesen, dass ich was Vernünftiges machen kann. Jetzt mache ich mal das, was auch schon immer da war.
Du hast in deiner Vita eine Spalte, die heißt Extras. Und wenn man sich das durchschaut, steht da drin, da wird hingewiesen auf deine Kreativität, da wird auf deine Gelassenheit in stressigen Situationen hingewiesen, dass du Souveränität hast in der Begegnung mit anspruchsvollen Persönlichkeiten, Empathie und Sensibilität. Dann stehen da deine musikalischen Fähigkeiten, die will ich jetzt bewusst aber mal rauslassen. Da ist dein krisenerprobter Humor und da sind 50 Jahre Lebenserfahrung. Ich glaube, liebe Tina, all das ist der Boost, der dich in dein Soloprogramm schickt. Weil ich glaube, mit Anfang 20 hättest du nicht über den, sag diesen wunderschönen Begriff doch mal aus dem Oberpfälzischen, der Knochensammler.
Den Bornelkramer.
Also den Bornelkramer, den hättest du, dem hättest du nicht den Platz geben können, ja, den du ihm jetzt gibst. Aber jetzt ist es die Zeit dafür.
Ja, da will ich dir zustimmen. Ja, doch. das ist tatsächlich so ein bisschen die Erkenntnis, die ich auch in den letzten Monaten erlangt habe. Da hat mir auch Judith Holofernes geholfen. Mhm. Die hat ein tolles Buch geschrieben, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Du kannst das bestimmt dann noch irgendwie verlinken. Mhm. die hat ein Buch über ihre, ja, unter anderem auch über ihren Werdegang und ihre Karriere geschrieben. Und die ist ja auch recht jung in dieses Business.
Aber sie ist gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Das war so eine fantastische Zeile, fand ich.
Die ist sehr jung in dieses Business reingekommen, mhm, und ist da auch immer noch drin, aber hat auch ganz viele Höhen und Tiefen, mhm, erlebt, auch was so die Fremdbestimmtheit betrifft oder dass man versucht, sich dagegen zu wehren. Und ja, also ich habe einige Jahre lang dann doch ein bisschen mit mir gehadert, warum ich denn nicht vielleicht doch früher Musik gemacht habe, als ich eben noch in meinen seriösen Jobs steckte. Da kam der Gedanke schon immer mal. Und inzwischen glaube ich aber auch, dass es einfach mein Weg war. Das war okay, so wie es ist. Und ich habe jetzt einfach viel mehr Freiheiten und Selbstbewusstsein und jetzt mache ich einfach den verrückten Kram, auf den ich Bock habe, und das hätte ich mich mit 18 nie getraut. Und ja, jetzt kann ich natürlich auch viele andere Sachen, dass wenn mal so eine Pandemie kommt und man dann nicht auftreten kann, dann weiß ich auch, wie ich anders Geld verdienen kann. Aber ja, ich gönne mir den Luxus, zu versuchen, das Geld mit meiner Kunst zu verdienen, mit meiner Musik, mit meiner Stimme, mit meinen skurrilen Ideen. Und ja, freue mich immer festzustellen, dass es da draußen tatsächlich Menschen gibt, die das auch echt gut finden.
Ich wollte das gerade einfach mal kurz im Raum stehen lassen, weil das ist eine wunderschöne Zusammenfassung dessen, um was es, glaube ich, gerade die ganze Zeit schon geht. Und ich würde diesen Moment, der gerade wirklich einfach viel Kraft hat, so ausklingen lassen wollen und genießen und mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch bei dir bedanken.
Ich danke dir total für das Gespräch und für die, ja, gemeinsame Reflexion, und ich habe jetzt auch total Bock, wieder rauszugehen.
Ja, und da steht das Klavier.
Genau.
Komm. Los geht's.
Jetzt gibt es doch ein kleines Privatkonzert.
Ah, oui. Hier ist nämlich über Tina, also gegenüber von Tina ist das A, über was wir am Anfang gesprochen haben, und hier ist das oui über dem Sofa. Ja.
Très bien.
Es geht los.
Allons-y.
Super. Also. Es gibt eine Zugabe, wie sich's gehört. Für eine gute Show, da muss es eine Zugabe geben, und wir schaffen es nicht, auseinanderzugehen, ohne weiter zu plaudern. Ja. Und da kam jetzt gerade ein Thema auf, was du unbedingt noch, was unbedingt noch Raum braucht. Die Raketerei. ich zähle jetzt nicht von 10 bis 0 runter. Bitte jetzt Abschuss.
Ja, die Raketerei ist ein Netzwerk für Frauen in der Musikbranche. Konkret für MusikerInnen. Und ja, davon bin ich einfach sehr begeistert, weil ich vorher nicht wusste, dass es sowas gibt, und auch erst in der Pandemie darauf gestoßen bin, weil ich mich da eben eine Zeit lang so sehr alleine und aus der Welt geworfen gefühlt habe. Und dann guckt man natürlich auch mal, hatte ich auch gesagt, so was man so an Weiterbildungen und im Internet vielleicht machen kann oder Anschluss findet. Und da bin ich dann auf die Raketerei gestoßen. Das ist ins Leben gerufen, hat die Imke Machura, die hat auch einen Podcast. Und das Ganze heißt so die Räuberleiter für Frauen in der Musikbranche. Ach, und ja, ich habe auch in meinem ganzen Leben fast ausschließlich mit Männern Musik gemacht, einfach weil es so wenig Frauen gab unterwegs. Und finde das jetzt wahnsinnig toll, so viele Frauen kennenzulernen, die das auch machen. Und in dieser Community sind Frauen aus allen Genres, aller Altersklassen. Und es gibt immer eine oder mehrere, die man fragen kann, wenn man technische Fragen hat, inhaltliche Fragen hat. Zurzeit hatte ich die Frage, wie ich, woher ich am besten automatisierte Untertitel für meine Songs in Deutsch bekomme. Mhm. Und da gibt es immer irgendwie eine, die einem weiterhelfen kann.
Super.
Genau, es gibt Workshops und also das vielleicht noch mutmachend für andere Menschen und Frauen, die vielleicht nicht sicher sind, ob sie den Schritt wagen sollen. Es gibt Support.
Da freue ich mich sehr, den Link mit in die Shownotes aufzunehmen, nach ganz vielen anderen spannenden Sachen, und bin froh, dass wir diese Zugabe noch geben durften.
Ja, vielen Dank.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.